Winke für Frauen, eine Sendung, die Ihnen geistliche und praktische Hilfe bietet.
Ganz herzlich begrüßt Sie wieder Käthe Wiens zu Ihrer wöchentlichen Sendung. Letzte Woche ging es in einem Beitrag um die Frage, was kann ich tun, wenn Ehescheidung und Wiederheirat nicht erlaubt sind? Fast als Fortsetzung dieses Themas könnte man das Zeugnis heute sehen. Trauer ohne Grab hat die Schreiberin, die ein Scheidungskind ist, als Überschrift gesetzt. Frau Jennifer Harder liest das Zeugnis. Wohin soll ich gehen, fragt sich ein Kind im ersten Lied und bezieht sich auf die zerbrochene Beziehung der Eltern. Damit steigen wir in die Sendung ein. Danach folgt das Zeugnis Trauer ohne Grab.
Allein Gott versteht dich, er ist immer nah bei dir und sagt dir das. Du bist doch geliebt, ich bin dein Vater, du bist doch geliebt, bist wunderbar, du bist auch nicht schuldig, ich schenke dir meine Liebe, bin für dich da.
Trauer ohne Grab. Ein Zeugnis zum Thema Scheidungskind. Dieses Zeugnis gebe ich Gott zur Ehre, denn er ist der, der mich getragen und geliebt hat. Er hat mich nie allein gelassen. Er ist mein Vater. Ich bin mir dessen bewusst, dass jedes Kind die Scheidung oder Trennung seiner Eltern anders erlebt. Jede Situation der Trennung ist einmalig. Jedes Kind ist einzigartig. Daher kann man sie nie miteinander vergleichen. In diesem Zeugnis möchte ich meine persönlichen Erlebnisse, Gedanken und tiefsten Gefühle mitteilen, mit dem Ziel, die kurz- wie auch langfristigen Folgen der Trennung meiner Eltern, die ich als Scheidungskind erlebt habe, zu zeigen. Ich wuchs in einem normalen christlichen Elternhaus, behütet und sorglos auf. Die ersten Signale von Eheproblemen meiner Eltern merkte ich, als sensibles Kind, als ich 12 Jahre alt war. Natürlich machte ich mir große Sorgen um meine Eltern. Ich weiß noch genau, wie ich damals zu Papa sagte, als er mir einmal mitgeteilt hatte, dass er das mit Mama beinahe nicht mehr aushielt. Mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Das zeigt etwas von dem tiefen Gottvertrauen, das ich schon von kleines Kind auf hatte, einen unerschütterlichen Glauben an einen allmächtigen Gott. Das Verhältnis meiner Eltern verschlechterte sich langsam, aber stetig. Es gab so gut wie nie Auseinandersetzungen, die wir als Kinder mitbekommen haben, aber ich merkte es trotzdem, dass irgendetwas nicht stimmte. Das letzte Jahr vor der Trennung war beinahe unerträglich für mich als 14-jährigen Teenager. Es zog eine eisige Kälte ins Haus, ein tödliches Schweigen. Es herrschte eine spürbar angespannte Atmosphäre, eine greifbar dicke Luft, die mich manchmal beinahe erstickte. Alles schien außer Kontrolle zu geraten. Nichts lief so, wie es sollte. Ich hatte keinen Einfluss auf das Geschehen in unserem Haus. Ich fühlte mich hilflos, machtlos, war total verunsichert und ängstlich. Als auch noch meine guten, jahrelangen Freundschaften zerbröckelten, hatte ich nur noch eine letzte Sache unter Kontrolle, meinen Körper. Ich entwickelte eine milde Essstörung. Ich hatte ein verzerrtes Selbstbild. Ich fand mich selbst abgrundhässlich. 2 Monate vor der Trennung wurde es mir dann von Mama verbal mitgeteilt, dass Papa wahrscheinlich bald ausziehen würde, kurz nach meinem 15-jährigen Geburtstag. Es begann ein innerlicher Kampf in mir. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe gebetet und gebetet, besonders abends vor dem Schlafengehen. Ich habe so oft gefleht, lieber Gott, bitte lass Papa doch bleiben. Bitte mach doch, dass Mama und Papa sich wieder lieb haben. Ich betete und weinte mich in den Schlaf, Nacht für Nacht. Gott war in diesen Wochen der Zerrissenheit zwischen Hoffen und Bangen so real für mich, so spürbar nah, übernatürlich anwesend, so dass ich es heute, 20 Jahre später, noch nicht in Worte fassen kann. Ich bin ihm so dankbar für seine Gnade. Ich beobachtete meine Eltern haargenau und jeder Satz, jede Handlung, jeder Blick wurde meinerseits überbewertet. Jede Hoffnung auf Versöhnung meiner Eltern wurde an einem Gegenabend zerstört, als ich von wo nach Hause kam und Mama mir mitteilte, jetzt ist es soweit, Papa verlässt uns. Ich ging in mein Zimmer, starr vor Schreck, schloss die Tür und saß einfach da und hörte, wie Papa die paar Sachen zusammenpackte, die er mitnahm. Das war ein Schock. All die befürchteten Ängste und Sorgen um meine Eltern waren nun wahr geworden. Die Realität schlug wie ein Blitz ein. Es gab keinen Abschied, kein Auf Wiedersehen. Erst als ich das Auto vom Hof fahren hörte, kam ich aus dem Zimmer, setzte mich zu Mama, die unterm Schattendach saß und weinte und versicherte ihr, wir schaffen das. Wir planten gemeinsam, wie wir finanziell über die Runden kommen würden. Ich fühlte mich unbeschreiblich durcheinander. Alle negativen Gefühle stürzten ungefragt gleichzeitig auf mich ein. Ich war verletzt, tief traurig, wütend, unsagbar beschämt und fühlte mich vollkommen wertlos und hilflos. Aber darüber konnte ich nicht reden. Die negativen Gefühle verdrängte ich. Es gab Wichtigeres, der Kampf ums Überleben. Ich weiß noch, wie ich im vernebelten Zustand meine beste Freundin anrief und ihr folgenden Satz mitteilte: Mama und Papa haben sich getrennt. Die ersten Tage ohne Papa im Haus habe ich wohl im Schockzustand erlebt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. In den darauf folgenden Wochen erlebte ich erstmal eine Erleichterung, da die monatelange Spannung weg war. Es war endlich eine gewisse Ruhe eingekehrt. Doch schon recht bald kehrte die Sehnsucht nach Papa und nach einem normalen Elternhaus ein. So sehr ich auch um die Versöhnung meiner Eltern gefleht hatte, war ich jedoch nicht verbittert gegen Gott. Ich spürte es, Gott ist auch im Leid da. Er hat zwar mein Leid nicht verhindert, aber er trägt mich durch. Er hat mich auch zu diesem Zeitpunkt von der ungefähr einjährigen Essstörung geheilt. Das grenzte beinahe an ein Wunder, wenn man bedenkt, wie beschämt, wertlos, verlassen und verachtet ich mich fühlte. Viele Schuldgefühle trug ich in mir herum. Immer und immer wieder kreisten folgende Fragen und Gedanken in meinem Kopf. Hätte ich die Trennung nicht doch irgendwie verhindern können? Hätte ich nicht noch viel mehr beten sollen? Wäre ich doch anständiger, respektvoller, schöner, besser, begabter, perfekter gewesen, dann wäre Papa vielleicht geblieben. In den ersten paar Monaten nach der Trennung besuchte ich noch ein paar Mal meinen Papa. Er hatte sich jedoch so sehr verändert, wir konnten nur über das Wetter reden und ich fühlte mich absolut nicht wohl in der Gegenwart dieses mir fremd erscheinenden Mannes. Deshalb hörte ich dann auch auf, ihn zu besuchen, und er hat sich nie bemüht, den Kontakt zu mir wieder aufzunehmen. In der Schule und in der Jugend fühlte ich mich sehr wohl. Ich hatte nun einen sehr guten und gesunden Freundeskreis. Das sehe ich rückblickend als ein Gnadengeschenk Gottes an, wenn man bedenkt, wie meine Freundschaften in dem Jahr vor der Trennung noch beinahe in die Brüche gegangen waren. Ich lernte sehr schnell, wie ich durch Fleiß, Ausdauer und Freundlichkeit meine Ziele erreichen konnte. Ich wurde zu einem freundlichen Perfektionisten. Ich nahm an alle Veranstaltungen teil, die von der Gemeinde, dem Sportverein oder von der Jugend geboten wurden. An jedem Abend in der Woche hatte ich ein Programm und an den Wochenenden fanden ja eh die beliebten Jugendstunden statt. Somit war ich beschäftigt, abgelenkt und konnte die negativen Gefühle wie Minderwertigkeit, Scham, Angst, Einsamkeit und all die Sorgen besser ausblenden. Zudem war ich durch meinen übervollen Terminkalender abends total ausgelaugt und konnte schneller einschlafen. Ich merkte sehr schnell, wie ich die »Mir geht es bestens« Fassade hervorragend meisterte. Wenn du verantwortlich, hilfsbereit, freundlich, fleißig und anpassungsfähig bist, lässt man dich in Ruhe. Da nehmen alle an, dass es dir wirklich gut geht. Hinzu kam, dass ich mich als sehr stark ausgab. Nicht körperlich stark, sondern emotional stark. Ich wollte keine Heulsuse sein und verdammte mich dafür, dass ich so nah am Wasser gebaut war. Ich hatte auch Angst davor, in Selbstmitleid zu versinken. Ich ging sehr hart mit mir ins Gericht und deutete jedes Anzeichen von Sensibilität in mir als Schwäche. Ich wollte, nein, ich durfte nie schwach sein. Aber die Realität sah anders aus. Tief in mir drinnen waren die dunklen, schweren, zerstörerischen und unverarbeiteten Gefühle alle vorhanden. Der Schrei nach wahrer Liebe und Annahme. Du bist nicht liebenswert, sonst hätte dein Papa dich nicht allein gelassen. Da war die Suche nach einem Selbstwert. Ich bin es nicht wert, normale Eltern zu haben. Ich bin es nicht wert, dass meine Eltern meinetwegen um ihre Ehe gekämpft haben. Ich bin nicht wertvoll genug, sonst hätten meine Eltern ihren Stolz besiegt und wären zur Therapie gegangen. Da war die Frage nach dem Grund, warum Papa auch mich verlassen hatte. Da waren unersättliche Schuldgefühle. Wenn du nur gehorsamer gewesen wärst, wenn du nicht so anspruchsvoll gewesen wärst, wenn du noch mehr im Haushalt mitgeholfen hättest, dann wären deine Eltern noch glücklich zusammen. Und da waren auch unbeschreibliche Ängste, besonders um die Zukunft. Was wird aus mir, einem Scheidungskind, werden? Werde ich je einen lieben Mann finden? Werde ich eine glückliche Ehe führen können? Aber durch Gottes Gnade, viele gute Freunde, unzählige Gebete von Familienangehörigen und seelsorgerliche Gespräche mit liebevollen Vertrauenspersonen habe ich die ersten paar Jahre als Scheidungskind überlebt und durfte mich mit 18 Jahren auf den Glauben an Gott taufen lassen. In dieser Zeit der Vorbereitung für die Taufe entschied ich mich auch ganz bewusst, meinen Eltern zu vergeben. Nach dem Abschluss der Sekundaria wurde ich selbstständig. Er lernte einen Beruf, lernte einen jungen lieben Mann kennen und heiratete ihn nach dem Studium. Nach außen hin schien alles perfekt zu sein, aber ich hatte irgendwann angefangen, meine »Mir geht's bestens« Fassade selber zu glauben und total verlernt, über meine wahren Gefühle zu reden. Ich hatte sie jahrelang verdrängt und verleugnet und glaubte jetzt, sie seien tatsächlich verschwunden. So ging ich in meine Ehe. Es wird alles gut werden. Mit Gottes Hilfe werden wir alles schaffen. Sehr schnell lernte ich, mich auch in meiner Ehe anzupassen, stets ein freundliches Gesicht aufzusetzen, so fast alle negativen Gefühle zu verdrängen und strebte ständig Frieden um jeden Preis an. Ich war und bin auch noch eine extrem konfliktscheue und harmoniebedürftige Person. Wenn dann mal doch ab und zu Ehekonflikte hochkamen, dann setzten sehr schnell Panikattacken ein. Ich konnte mich dann oft nicht kontrollieren, flatterte am ganzen Körper, bekam Herzrasen, weinte unkontrolliert laut los und war mir sicher, unsere Ehe ist am Ende. Mit dem ersten Kind begann dann auch meine Fassade zu bröckeln. Da waren mir etwas zerbrochen. Jetzt, wo ich selber Mama war, konnte ich noch weniger verstehen, wie man sein Kind im Stich lassen kann. Es begannen depressive Phasen aufzutreten, Zeiten, an denen ich mich total hilflos, verlassen, abgelehnt und unbeschreiblich traurig fühlte, überfordert an allen Kanten und Ecken. Es begannen depressive Phasen aufzutreten, Zeiten, an denen ich mich total hilflos, verlassen, abgelehnt und unbeschreiblich traurig fühlte, überfordert an allen Kanten und Ecken. Da ich aber nie gelernt hatte, offen über meine negativen Gefühle zu reden, wurden sie immer weiter verbannt. Hinzu kam noch mein Vorsatz, extrem stark zu sein, mit allem allein fertig zu werden, nur ja keine Schwäche zeigen. Sehr oft sah ich meine depressiven Phasen auch als mangelnden Glauben an. Ich dachte, wenn ich nur noch mehr bete und in der Bibel lesen würde, dann wird alles wieder perfekt sein. Aber egal, wie sehr ich mich abmühte, mir ging es nicht besser. Mittlerweile war auch schon mein zweites Kind geboren und meine »Mir geht's bestens« Fassade bröckelte immer weiter ab. Es war alles nicht so, wie es sein sollte, das spürte ich genau. Es stellten sich riesige Zukunftsängste ein, unerklärliche Traurigkeit, immer häufigere Panikattacken, Selbstzweifel, Zweifel an Gott, Zweifel an meinen Glauben, und schlimme Wutausbrüche, die leider mein Mann und meine Kinder ausbaden mussten. Und anschließende Schuldgefühle. Nach der Geburt meines dritten Kindes war es noch schwerer geworden für mich. Ich hielt die innere Not beinahe nicht mehr aus. Verschiedene andere erschwerende äußere Umstände führten dazu, dass ich irgendwann zu Gott sagte, ich kann nicht mehr. Gott erhörte mich. Der Wendepunkt war ein Buch. Ich las und weinte und staunte. Ich erkannte so viel aus meiner Vergangenheit. Ich durfte erkennen, dass negative Gefühle keine Schwächen sind, dass sie nur zeigen, dass etwas in mir nicht in Ordnung ist. Ich durfte erkennen, dass ich nicht immer stark sein muss. Ich durfte so viel von meinem Fehlverhalten erkennen, bekennen und bereuen. Wie viel Schuld hatte ich doch in all diesen Jahren der Frustration auf mich geladen? Wie viel Sünde war durch die unverarbeitete Vergangenheit entstanden? Aber Gott war gnädig und vergab mir. Ich durfte zum ersten Mal im Leben sehen, dass ich emotional absolut überfordert war. Ich durfte sehen, dass ich nicht schwach, sondern sensibel bin. Ich durfte erkennen, dass Sensibilität ein Geschenk, eine Gabe ist. Ich durfte erkennen, dass ich sehr viel unverarbeitete Trauer in mir trug. Nun musste ich damit umgehen lernen. Es begann ein langsamer, jahrelanger Heilungsprozess, der auch noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Ich bin so dankbar für all die seelsorgerliche Hilfe, die ich erhalten habe. Ich durfte lernen, über meine Vergangenheit zu trauern, Scham- und Minderwertigkeitsgefühle zu erkennen, zu benennen und zu verarbeiten und vor Gott im Gebet loszulassen. Ich fand es äußerst schwierig, über die negativen Gedanken und Gefühle aus meiner Jugendzeit, die sich nach der Scheidung angestaut hatten, zu reden. Es klang so fremd, so ungewohnt. Ich bin dankbar für vertrauensvolle Freunde, die mir verständnisvoll zuhörten ohne dass ich Angst haben brauchte, dass sie mich verurteilen würden. Ich bin so dankbar für christliche Buchgruppen in meiner Gemeinde, in denen ich mich mitteilen durfte und die mich so angenommen haben, wie ich bin. Mein Leben ist nicht perfekt und wird es auf dieser Welt auch nie werden. Mir geht es heutzutage fast nie bestens. Ich bin noch nicht am Ziel mit meinem Heilungsprozess, aber ich bin auf dem Weg. Ich weiß, dass Gott immer da war, dass er mich nie im Stich gelassen hat und dass er mir die richtigen Personen zur richtigen Zeit zur Seite gestellt hat. Ich erlebe auch heute immer noch Trauerwellen, die ungefragt auf mich hereinstürzen und mich beinahe ersticken wollen. Zum Beispiel, wenn Familienfeste anstehen und ich meinem Mann so gerne einen Schwiegervater gönnen würde. Oder wenn ich meinen Kindern zwei Opas wünsche, die sie im Leben begleiten, von denen sie lernen, die sie motivieren und unterstützen. Aber ich weiß mittlerweile, dass die Situation meiner zerbrochenen Familie Teil meines Lebens ist und dass ich die Situation nicht ändern kann. Ich kann sie aber akzeptieren und damit leben lernen. Ein paar Worte an Scheidungskinder. Als deine Eltern sich entschieden haben, sich zu trennen, haben sie dich beraubt. Sie haben dich um den perfekten Plan Gottes für dich als Kind beraubt. Denn Gottes Idee für jedes Kind war und ist, dass es ein stabiles Elternhaus hat. Wenn dieser Plan durch Menschen zerstört wird, dann entsteht eine Lücke, eine schwer zu füllende Leere. Es entsteht eine unsagbare Trauer. Es war nicht Gott, der ein Elternteil hat sterben lassen. Nein, es waren Menschen, die sich entschieden haben, das sechste Gebot zu brechen. Und mit diesen Folgen musst du als Scheidungskind umgehen lernen. Die wahren Opfer einer Ehescheidung sind die Kinder. Ich mache dir Mut, nicht in eine passive Opferrolle zu schlüpfen, nicht in Selbstmitleid zu versinken, sondern dich aktiv für einen Heilungsprozess zu entscheiden, Trauer und Schmerz zuzulassen, zu verarbeiten und Hilfe zu suchen und anzunehmen. Es lohnt sich. Es gibt Hoffnung. Es gibt Heilung. Gott hilft. Gott heilt. Gott tröstet. Und er möchte dich lieben und die entstandene Lücke füllen. Es ist mir sehr wichtig, jedem erwachsenen Scheidungskind mitzuteilen, dass es sehr wichtig ist, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Du kannst den Weg der Heilung einschlagen. Du kannst den Fluch der Scheidung mit Gottes Hilfe brechen. Du kannst frei leben, ohne ständig deine Eltern für jedes Leid in deinem Leben verantwortlich zu machen. Du kannst deine Eltern ehren, auch wenn sie geschieden sind. Nur weil deine Eltern das sechste Gebot gebrochen haben, heißt das nicht, dass du ein Recht dazu hast, das fünfte Gebot zu brechen. Du kannst deinen Eltern vergeben, auch wenn sie dich nie darum gebeten haben und vielleicht auch nie werden. Du kannst deine Eltern segnen, auch wenn sie dich um so viel Segen beraubt haben. Bitte werde zu einem Segen für dich, deine Kinder und Enkel. Es ist möglich, mit Gottes Kraft ist es möglich. Ich möchte jedem verheirateten Zuhörer Mut machen, für eine gesunde und stabile Ehe mit Gott im Mittelpunkt zu kämpfen. Es gibt keine Ehe ohne Probleme. Ehekrisen sind normal, sie sind dazu da, um überwunden zu werden. Sei bitte nie zu stolz, um Hilfe zu suchen, wenn es schwer wird. Sei bitte nie zu stolz, um Rat anzunehmen. Lasst es euren Kindern miterleben, wie man sich vergibt, versöhnt und danach wieder Friede, Harmonie und Liebe einkehrt. Lebt es euren Kindern vor, dass in einer gottzentrierten Ehe Scheidung niemals ein Ausweg ist. Zum Schluss möchte ich unserer gesamten Gesellschaft Mut machen, Scheidungskinder sowie geschiedene, alleinstehende Frauen und Männer weniger zu verurteilen, weniger Schuldzuschiebungen zu machen, weniger über sie zu reden, sondern mehr für sie zu beten, sie anzunehmen, sie einfach zu lieben.
Wir beten für Segen für Frieden hier, Trost für Familien und Schutz in jeder Nacht. Wir wollen Heilung, Gutes nur von dir. Und dass deine starke Hand das Leben leichter macht. Die ganze Zeit hörst du uns wirklich zu. Denn du liebst uns so sehr und gibst uns umso mehr. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid, in Wirklichkeit, vielmehr deine Gnade wohnt. Wir beten für Weisheit, dich zu hören. Doch wir sind enttäuscht, wenn wir dich dann nicht nahe spüren. Wir zweifeln deine Güte, deine Liebe an. Dein Wort hat es versprochen, doch wir denken kaum daran. Sehnst dich danach, dass wir dir ganz vertrauen. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn das tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid, in Wirklichkeit, Schmerz erinnert mich, hier bin ich nicht daheim, bin ich daheim. Doch was, wenn durchs Regen ist der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn das tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn meine größten Illusionen und die Schmerzen dieser Zeit nur ein Zeichen des Verlangens sind, dass diese Welt nicht stillen kann. Wenn im Leid, in Wirklichkeit, im Regensturm, in harter Zeit, vielmehr deine Gnade wohnt.
Am Schluss dieser Sendung bedanke ich mich sehr herzlich bei der Schreiberin dieses bewegenden Zeugnisses. Könnte es aufrütteln, um Entscheidungen zu überdenken, Mut machen, Konflikte anzupacken und eine Lösung anzustreben, die nicht auf Kosten der Kinder ausgetragen wird, und Zuversicht und Hoffnung schenken, dass Jesus auch die tiefsten Verletzungen heilen kann. Damit sage ich auf Wiederhören in einer Woche zur gleichen Zeit.